Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Professor Dr. Jörn von Lucke beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen heute zum Research Day hier an der Zeppelin-Universität. Ich habe das Vergnügen, Sie die nächsten 2 Stunden hier durch diesen kleinen Track mit zu begleiten und Ihnen 2 aktuelle Ergebnisse aus unseren Forschungsaktivitäten am Open Government Institute der Zeppelin-Universität, dem TOGI, präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Jörn von Lucke, ich bin Professor für Verwaltungs- und Wirtschaftsinformatik hier an der Zeppelin-Universität, habe einen Nebenberuf noch bei Fraunhofer Focus, wo ich die Kollegen in Berlin ebenfalls als Senior Researcher bei Projekten unterstütze und möchte zunächst Ihnen einen aktuellen Werkstattbericht mit auf den Weg geben, etwas, von dem wir vom guten Jahr dachten, dann das schaffen wir locker bis Oktober, November, denn wir wollen die Ergebnisse dann auf der CeBIT präsentieren und die CeBIT ist in 6 Wochen. Das Papier ist immer noch nicht fertig, weil wir durchaus in verschiedenen Bereichen noch in Diskussionen sind. Wir werden aber, da bin ich mir ganz sicher, es innerhalb dieses Monats noch abschließen und es dann offiziell auf der CeBIT präsentieren wollen. Was ich Ihnen gebe, ist sozusagen Work in Progress. Das ist noch nicht der finale Schnitt, aber ich möchte Ihnen einfach paar Ideen, Anregungen mit auf den Weg geben, zu Gedanken, zu Ansätzen, die wir uns derzeit machen. Und da wir nur 1/2 Stunde haben, würde ich jetzt auch in die Präsentation reingehen und dann im Anschluss haben wir, glaube ich, ausreichend Zeit auch noch für einen interaktiven Dialog. Ich freue mich einfach drauf, Sie mitzunehmen auf eine aktuelle Entwicklung, die wir haben. Die erste Frage, die von verschiedenen Seiten bereits kam, 4.0, Herr von Lucke, ist das nicht ein bisschen weit, Verwaltung 4.0? Müssen wir nicht erstmal 1.0 erreichen? Und ich sage dann durchaus mit meiner Kenntnis des E-Government, man könnte auch sagen, die Realität sieht derzeit nach 0,4 als nach 1,0 aus. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir uns mit der Fragestellung, was Verwaltung 4.0 ist, auseinandersetzen. Und das hat einen sehr einfachen wie pragmatischen Grund. Das ist nämlich eins der großen Aktivitätsfelder der Bundesrepublik, der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums im Zeitalter der Digitalisierung. Die ganz simple Frage, wie verändert die Digitalisierung, wie verändern intelligente Dinge, wie verändern die Möglichkeiten des Internets der Dinge, des Internets der Dienste, die Art und Weise, wie Produktion, wie Fertigung in Unternehmen sich verändert. Hier ist im Vordergrund die Frage nach der smarten Fabrik. Wie müssen sich in zunehmenden intelligenten Netzwerken und Prozessketten Unternehmen neu aufstellen, weiter aufstellen, um wettbewerbsfähig zu sein? Das trifft im Kern die deutsche Maschinenbauindustrie, das trifft im Kern die deutsche Automobilbauindustrie, die ganz pragmatisch festgestellt hat, wenn wir diesen Entwicklungszug, diesen technischen Entwicklungszug in den nächsten 5 Jahren nicht erfolgreich nehmen, könnte es sein, dass wir in 5 Jahren weg sind vom globalen Markt, dass damit im Prinzip auch zentrale Bereiche des Wachstums und des Wohlstands in Deutschland wegfallen können. Und die Antwort, die hier seit 5 bis 10 Jahren von Industrieseite insbesondere, aber auch von der Wissenschaft, hier insbesondere von der Wirtschaftsinformatik ist, gestellt wird, ist in der Tat, wie verändern sich durch mehr Intelligenz in den Abläufen die Produktionsabläufe, wie sieht die Industrie, wie sieht das Unternehmen, wie sieht die Fabrik der Zukunft aus, mit welchen Veränderungen müssen wir rechnen und dort im Mittelpunkt ist dieses Zukunftsprojekt Industrie 4.0 von AKATEC und der Forschungsunion im Rahmen der Hightech-Initiative der Bundesregierung bereits seit 7 Jahren im Fokus. Auf der CeBIT 2012 und 2013, insbesondere aber auf der Hannover Messe, sehr in Vordergrund gestellt. Und mittlerweile sind es nicht nur die Bundeskanzlerin und der Bundeswirtschaftsminister, die dieses Thema ganz hochsetzen und sehr viel Förder- und Unterstützungsgelder zur Verfügung stellen, sondern insbesondere hier aus Land Baden-Württemberg. Ministerpräsident Kretschmer hat seine letzte Regierungserklärung auch dem Thema Industrie 4.0 gewidmet und gesagt, wie wichtig es ist und wie wichtig wir hier Baden-Württemberg fit machen müssen für die digitale Zukunft. Dahinter steckt im Kern die Überlegung, wie wir cyberphysikalische Systeme in Produktion und Logistik einsetzen können. Cyberphysikalische Systeme klingt jetzt erstmal kompliziert. Dahinter verbergt sich, und ich kann das an einem schönen Beispiel sehr erklären, eigentlich eine einfache Vernetzung von existierenden Dingen, existierende Dinge, die eine gewisse Intelligenz verfügen. Nehmen wir beispielsweise eine Boje, die mitten im Meer liegt, die im Prinzip messen kann, also die über Sensoren registriert, wie hoch ist sie gerade, wo ist sie in Höhen und Breiten, wie warm es ist, mit welcher Geschwindigkeit das Wasser unter ihr hin und her fliegt, die über Kommunikationssysteme in der Lage ist, auch mit anderen Bojen oder aber mit einer Zentrale im Hintergrund zu kommunizieren und diese über die Sensordaten zu informieren, die sie kriegt, die umgekehrt vielleicht aber auch angesprochen werden kann und Aktionen auslösen kann, wie beispielsweise, dass ein Licht brennt. Eine einzelne intelligente Boje ist nett zu wissen. Man kann diverse Sachen von ihr messen, aber es bewegt sich noch nicht so viel. Denken wir aber an viele solche Bojen quer über das ganze Meer verteilt, dann haben wir vielleicht so etwas wie ein Tsunami-Frühwarnsystem. Denn anhand der Bojen können wir vielleicht messen, ob eine Tsunamiwelle auf uns zukommt. Und wenn sozusagen ein System im Hintergrund in der Lage ist, aufgrund dieser unterschiedlichen Bojen zu registrieren, da kommt in der Tat eine Tsunamiwelle, kann dieses System automatisch an anderer Stelle vielleicht Warnungen auslösen, beispielsweise mit Katwarn an ihre Handys, die sagen, Achtung, Sie sind gerade im Zielgebiet einer Tsunamiwelle, bitte geben Sie sich sofort in Sicherheit. Ein schönes Beispiel für ein cyberphysikalisches System. Sie haben davon gehört, dass im Rahmen oder im Nachgang der Tsunamiwelle 2004 hier in Deutschland insbesondere darüber diskutiert wurde und festgestellt wurde, an der Universität Potsdam haben wir so etwas schon entwickelt. Es ist halt nur noch nicht im Indischen Meer ausgerollt gewesen. Ein Beispiel für ein mögliches cyberphysikalisches System. Ich glaube aber, dass es vielfältige Ansätze gibt, die alle ihre Funktionen haben. Und es geht nun im Kontext von Industrie 4.0, wo machen solche intelligenten Dinge Sinn in Produktionsabläufen? Wo macht es Sinn, solche Netzwerke aufzubauen? Wie könnten solche intelligenten Dinge aussehen? Wie könnte man sie vernetzen? Wie könnte man insbesondere Produktion und Logistik dahingehend optimieren, dass die industriellen Prozesse noch effizienter werden? Wie verändert das die Wertschöpfung, die dahinterliegenden Geschäftsmodelle, die Dienstleistungen und auch die Arbeitsorganisation? Das sind Schwerpunkte von Industrie 4.0, so wie das derzeit in Deutschland verstanden wird. Sie sind in dem Kontext eine Reihe an technischen Standards bereits entwickelt worden. Man spricht unten bei den intelligenten Dingen. Sie sehen beispielsweise in Produktionsprozessen oder der intelligente Wagen oder der Windrotor, hier auch vom Internet der Dinge, die alle über entsprechende cyberphysikalische Plattformen miteinander vernetzt sind und worauf dann Dienste, Anwendungen angeboten werden können. Das führt zu mehr Intelligenz in Unternehmen, in der Industrie. Sie kennen vielleicht das smarte Gebäude, das sich selbst steuernde intelligente Gebäude. Im Kontext der Energiesteuerung ist das ein Thema, im Kontext der Mobilität ist das ein Thema. Smart Cities, die Frage insbesondere, wie dies im städtischen, im urbanen Umfeld Konsequenzen haben könnte. Und damit sehen wir im Prinzip, dass dieses Thema ursprünglich aus der Wirtschaftsinformatik schon ein wenig in die Verwaltungswissenschaften überschwappt. Das Problem bei Smart Cities, also bei intelligenten, vernetzten Lösungen für städtische Herausforderungen, ist die Fixierung von Industrie und Wissenschaft auf die Themenbereiche, die möglichst schnell Geld einbringen, was vollkommen okay ist. Es überrascht uns demnach auch nicht, dass Smart City-Aktivitäten, beispielsweise hier auch in der T-City Friedrichshafen, sich bisher vor allem auf die Bereiche Energie, Gesundheit, Verkehr und Bildung ausgerichtet haben. Das ist mit Blick auf den Problembedarf dort, das ist mit Blick auf den Handlungsbedarf durchaus wichtig. Reflektieren wir das aber von Seiten der Verwaltungswissenschaften, dann sind das nicht Kernbereiche der Verwaltungstätigkeit, sondern eher Randbereiche. Es ist wichtig, dass hier Aktivitäten laufen, dass sie gut sind, aber es geht ein wenig an dem vorbei, was wir unter Verwaltungswissenschaften verstehen. Nichtsdestotrotz sind das ganz wichtige cyberphysikalische Systeme und Ansätze im urbanen Raum, um das Internet der Dinge, um das Internet der Dienste zum Leben zu bringen. Ganz ehrlich, da müssen wir hier im Kontext der T-City Friedrichshafen auch feststellen, vielleicht waren wir vor 8 Jahren, vor 10 Jahren noch 5 bis 10 Jahre zu früh, solche Sachen wirklich mit Leben zu füllen. Intelligente Dinge waren damals noch nicht im Kernfokus der T-City-Aktivitäten der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen. Hier eigentlich wäre das eine Aufgabe, der wir uns hier auch widmen müssen, aber derzeit habe ich nicht das Gefühl, dass die Stadt Friedrichshafen hier noch ein großes Engagement derzeit an den Tag legt. Wir haben mit Blick auf andere Akteure, die versuchen, das Thema Verwaltung 4.0, also wie übertrage ich genau diese Gedankenwelt auf den öffentlichen Sektor, in Abgrenzung zu Akteuren, die darunter eher so Sachen verstehen wie E-Government und neues Steuerungsmodell, also klassische Themen der Verwaltungsmodernisierung, ist es mir und uns sehr, sehr wichtig, dass wir sagen, es geht eigentlich im Kontext von Verwaltung 4.0 genau um dieselbe Herausforderung, die wir in der Wirtschaft haben. Wie müssen sich die Abläufe in Staat und Verwaltung, wie muss sich das Regierungs- und Verwaltungshandeln auf diese neue Rahmenbedingungen ausrichten? Welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich eigentlich für cyberphysikalische Systeme in der öffentlichen Verwaltung? Wo macht es Sinn, das Internet der Dinge, das Internet der Dienste im Rahmen der Prozesse des Regierens und Verwaltens einzusetzen? Und ganz ehrlich, was verändert sich da eigentlich für die staatliche Wertschöpfung, für Geschäftsmodelle, für nachgelagerte Dienstleistungen und vor allem für die Arbeitsorganisation? Wie sieht eigentlich die Verwaltung der Zukunft aus? Und die Verwaltung der Zukunft ist sicherlich nicht nur Schulen, sicherlich nicht nur die Stadtwerke, so wie wir das bisher kennengelernt haben. Verwaltung 4.0 bettet sich natürlich ein in das, was schon da ist. Also das, was wir klassisch das Internet der Systeme, die Vernetzung von Rechnern, von Rechnersystemen verstehen. Es geht im Prinzip sozusagen um die Frage, wie kann Verwaltung 4.0, wie kann ein Smart Government, eine smarte Regierung, eine smarte Verwaltung eingebettet werden in bestehende Netzwerke, die sich technisch natürlich weiterentwickeln. Es geht aber auch um die Frage der Menschen, die Integration ins Internet der Menschen, Web 2.0, die smarten Bürger in Social Media. Wie vernetzt muss eigentlich eine Verwaltung sein mit Blick auf die Vernetzung, die wir heute schon leben, die wir ganz real leben über Social Media und ähnliche Bereiche? Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und drittens auch mit Blick auf Big Data und vor allem Open Data. Wie ist Verwaltung 4.0 eigentlich schon und wie kann es auf bestehende Lösungen zurückgreifen, die längst entwickelt sind oder in naher Zukunft kommen im Kontext des Internets der Daten? Wie kann es Daten analysieren und rasch Prognosen machen? Ich glaube, dass das sozusagen eine Pflichteinbettung ist von allem dem, was kommen wird. Damit im Prinzip auch auf sehr interessante andere Weise auch nochmal den Terminus 4.0 durchaus unterstreichen kann, unabhängig von der Verwendung, so wie er in der Wirtschaft verwendet wird. Im Kern geht es um die Frage, welches sind die cyberphysikalischen Systeme der Zukunft? Das ist genau die Forschungsfrage, das ist die Frage mit dem Themenfeld, mit dem wir uns hier in den nächsten Jahren intensiv auseinandersetzen wollen, wo wir viel Potenzial auch sehen für Studien, für Forschungsarbeiten, auch von Seiten der Studierenden. Das ist eine Frage, wo wir noch keine fertigen Antworten haben. Und das ist genau das Spannende. Konkret geht es um die Frage, wo machen intelligente Objekte in Staat und Verwaltung beim Regieren und Handeln Sinn? Mit welchen Sensoren und mit welchen Aktoren sollten diese ausgestattet sein? Wie sollten sie in der Lage sein, untereinander zu kommunizieren? Und wie können sie eingebettet werden? Eingebettet werden ad 1 in das, was ich als Internet der Dinge umschreiben möchte, also in smarte Behörden. Wo machen solche Sachen Sinn? Wie kann man Behörden im Prinzip smarter, intelligenter machen? Und da das Kernstück vieler Verwaltungsbehörden das Papier ist und dieses Papier nicht einfach einen Chip kriegt und sagt, wo das Papier ist, sondern wir eigentlich das Papier komplett in elektronische Dokumente, in elektronische Aktensysteme überführen, die wiederum Teil von Services, Teil von Anwendungen sind, müssen wir ebenso neben dem Internet der Dinge uns auch das Internet der Dienste ansehen. Das, was auf Bundesebene derzeit als die E-Verwaltung, also die Nachfolge sozusagen positioniert wird von Vorgangsbearbeitungssystemen und Dokumentenmanagementsystemen. Es geht natürlich aber auch um die Frage der ganzen Informationssysteme im öffentlichen Sektor und wie kann ich auf sie zugreifen, wie kann ich sie weiterentwickeln. Das sind im Prinzip ja heute schon durchaus cyberphysikalische Systeme, aber sehr rudimentär konzipiert und ich glaube, dass da ein großes Potenzial noch ist, wenn wir uns Gedanken machen, darüber weiterzudenken. Intelligente Objekte mit Sensoren und Aktoren, das klingt erstmal weit, weit weg. Der eine oder andere hat so etwas schon langsam im Einsatz, nutzt es beispielsweise, denken Sie mal an digitale Armbänder, mit denen Sie Ihre Sportbewegungen, mit denen Sie Ihre Gesundheit messen. Denken Sie das Smartphone, wie viele Sensoren in so einem Smartphone drin sind und wer alles auf diese Informationen, auf diese Sensoren zugreifen kann. Ich denke da nicht nur an Apple und Google. Denken Sie an die Tablets. Früher sprach man hier eher vom Tablet. Heute sind das so schöne kleine Sachen, ebenfalls mit vielen Sensoren ausgestattet, über die Sie sehr viele Informationen entgegennehmen. Google Glasses, die intelligente, die smarte Brille, die wir derzeit noch in Vorstufen sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich über die nächsten 5 bis 10 Jahre sehr substanziell weiterentwickeln wird und uns viele neue Möglichkeiten eröffnen wird. Der eine oder andere von Ihnen hat sogar schon einen smarten Fernseher, der sich selbst in dieses Internet einloggt und neben dem klassischen Fernsehprogramm auch Video-on-Demand-Dienste über das Netzwerk nutzen kann. Denken Sie, mein Traum, eine interaktive weiße Tafel, eine interaktive weiße Wand, wo ich nicht über meinen Laptop hier im Internet steuere, sondern wo ich mit Ihnen direkt an der Wand mit Hilfe von Sensoren auf Darstellung gehen kann, etwas, was in vielen Bereichen möglich ist. Ich versuche seit 6 Jahren, so etwas an der ZU auch einzuführen, aber es ist leider etwas teuer derzeit noch und deswegen müssen wir uns noch mit klassischen Darstellungen begnügen. Denken Sie aber auch das, was derzeit heiß diskutiert wird, Wearables, intelligente Kleidung, die Möglichkeit, hier Informationen in Kleidung einzubauen, Informationssysteme, die uns beispielsweise warnen vor verschiedenen Möglichkeiten, bis hin zur intelligenten Fußfessel, auch das ist eigentlich nichts Neues. Das ist ein Ansatz, der insbesondere in Hessen zu enormen Einsparungen führt, Gefangene nicht mehr ins Gefängnis zu stecken, sondern sie im Sinne von einem Hausarrest sozusagen mit Hilfe einer elektronischen Fußfessel zu überwachen. Da haben wir eigentlich schon intelligente Objekte, die in bestimmten Bereichen der Verwaltung längst mit Leben gefüllt sind. Frage Nummer 1, Herausforderung Nummer 1, die ich sehe: Welches sind eigentlich vertrauenswürdige und verlässliche cyberphysikalische Systeme? Welchen wollen wir uns anschließen? Wie sehen sie aus? Gibt es hier schon Konzepte? Müssen wir sie systematisch erschließen? Gibt es vielleicht schon fertige Produkte, Dienstleistungen in dem Kontext? Wir suchen in der Tat und sind noch nicht wirklich fündig geworden. Wir sind hier eigentlich ganz am Anfang einer Entwicklung. Das, was wir im Kontext des Internets der Dinge wissen, ist, dass solche cyberphysikalischen Systeme uns in verschiedenen Bereichen sehr hilfreich sein werden. Denn sie erleichtern uns eine Verhaltensverfolgung von beliebigen Objekten, dadurch, dass diese Objekte ja regelmäßig Nachrichten verschicken und diese Nachrichten einfach ausgewertet können, wir damit Verhaltensverfolgung machen könnten, wenn wir es wollten, relativ rasch aber feststellen, dass ein Objekt vielleicht auch mit einer Person eng verknüpft ist und daraus durchaus rasch personenbezogene Daten werden. Und gerade im Kontext des Regierungs- und Verwaltungshandels müssen wir uns fragen, inwieweit wollen wir auch Personen und deren Verhalten intensiv verfolgen und auswerten. Wir können Situationen sehr viel besser wahrnehmen, wenn alle Informationen hörbar, sichtbar, visuell an einer Stelle gebündelt werden, wenn wir Cockpits haben, die uns mit den relevanten Informationen für eine Entscheidung unterstützen, die uns helfen, eine Situation wahrzunehmen. Und in der Tat könnte man hier sogar ganz neue Möglichkeiten haben, Entscheidungen vorzubereiten, indem die Sensoren uns über bestimmte Sachen informieren, beispielsweise wie warm es ist oder wie kalt es ist und was sozusagen als Konsequenz oder als Empfehlung für uns ist, welche Klamotten wir anziehen müssen. Ein normales Beispiel, ich könnte mir solche hier hervorragende Anwendungsszenarien im Kontext von Feuerwehr beispielsweise vorstellen, wo Feuerwehrretter im Prinzip die Informationen brauchen, die sie erhalten, die sie brauchen zum Löschen eines Brandes. Man könnte aber hier auch noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur im Kontext der Informationen, sondern hier auch Richtung Automation und Steuerung gehen. Prozesse lassen sich sicherlich optimieren, stärker optimieren. Ich könnte gerade insbesondere bei so einem intelligenten Haus sorgen, dass der Ressourcenverbrauch optimiert wird, auf ein Minimum begrenzt wird. Mit Blick auf die Kosten von Ressourcen macht das durchaus Sinn. Bis hin zu komplexen, sich selbst steuernden autonomen Systemen. Denken Sie hier beispielsweise an Autos, die selbst fahren, etwas, was gerade eins der Themen ist, die aktuell im Kontext der Mobilität diskutiert werden, intelligente Autos, die fahren. Worüber wir uns aber im Kontext der Verwaltungswissenschaften ganz dringend Gedanken machen sollen, ist, wie sieht eigentlich eine solche smarte, eine mit Intelligenz ausgestattete, mit technischer Intelligenz ausgestattete Behörde aus? Wie sehen smarte Bürger aus? Was erwarten smarte Bürger eigentlich von der Verwaltung? Was bedeutet diese Zusatzinformation, diese Zusatzmöglichkeiten auch für uns als Verwaltung? Und als Teil der smarte Behörde müssen wir uns sicherlich auch die Frage stellen, wie agieren eigentlich smarte Verwaltungsmitarbeiter, die als Bürger auch Zugriff auf genau solche technischen Möglichkeiten haben? Wie verändern sich die Abläufe eigentlich innerhalb von Behörden? Ich glaube, spannende Fragen, denen wir uns in den kommenden Jahren lösen und stellen wollen. Wir haben im Rahmen unserer Aktivitäten mal ein paar Szenarien versucht zu entwerfen. Ich werde Ihnen hier 3 in aller Kürze vorstellen wollen. Wir haben uns mittlerweile schon angeguckt, Potenziale in der Bauverwaltung, bei der Feuerwehr, in der Finanzverwaltung und Steuerwesen, bei Gerichten und in der Justizverwaltung, in der Kulturverwaltung, in der Landwirtschaftsverwaltung, bei Sicherheitsbehörden, in der Sozialversicherung, in der Sozialverwaltung und im Standesamt. Und Sie sehen, dass hier das Portfolio sich ziemlich von dem unterscheidet, was wir bisher im Kontext von Smart Cities thematisiert haben. Ich möchte Ihnen einfach mal an drei Beispielen aus diesem Potpourri, und wir haben vor, diese Beispiele dann über das nächste Jahr zu vertiefen, aufzeigen, welche Potenziale jetzt aus unserer ersten Sicht dort sind, aber durchaus auch darauf hinweisen, hier müssen wir sehr viel stärker noch ins Detail gehen. Da steckt eigentlich in jedem dieser Themen mehrere Promotionen drin, da steckt ein enormes Gestaltungspotenzial drin, wie wir Verwaltung in Zukunft sehen wollen, wie im Prinzip auch Verwaltung sich neu professionell aufstellen könnte mit IT-Unterstützung. Im Kontext Feuerwehr 4.0, wie kann sozusagen der Einsatz der Feuerwehr, die Arbeit der Feuerwehr mit Hilfe von intelligenten Objekten, mit Hilfe von cyberphysikalischen Systemen unterstützt werden? Nun, Rettungskräfte können relativ rasch erfasst und geordnet werden, wenn sie entsprechende Armbänder haben. Insbesondere die Leitstelle, die Einsatzleitstelle weiß, wo sind gerade meine ganzen Feuerwehrmänner unterwegs, für den Fall der Fälle, dass eine Krisensituation dies ernötigt. Da stehen beispielsweise Armbänder, Uhr oder auch Smartphones zur Verfügung. Feuerwehrmänner können darüber auch relativ rasch, und Feuerwehrfrauen natürlich auch, relevante Informationen kriegen. Sie können relativ rasch Brandmelderzentralen auswerten, kriegen hier die entsprechende Information auf. Und ein weiterer Punkt sind Überwachungsdrohnen, die helfen, Brandherde zu eruieren, Zusatzinformationen zu kriegen, die man vielleicht vom Boden nicht aussieht, mit Drohnen zusätzliche Informationen zu kriegen und ein verbessertes Lagebild ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Verbesserte Situationswahrnehmung, eine Google Glass, eine intelligente Feuerwehrbrille für Feuerwehrleute oder ein intelligenter Feuerwehrhelm, wo entsprechende Zusatzinformationen drin sind, die auch den Feuerwehrmann rechtzeitig informieren, wenn die Situation zu brenzlig wird. Einsatzausrüstung, die Rettungskräften und Feuerwehrleute helfen, die Situation überhaupt wahrzunehmen, zu wissen, wo muss ich eigentlich hingehen. Ist die Adresse richtig? Wo ist der nächste Hydrant? Ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Sensorgestützte Entscheidungsanalysen sehen hier beispielsweise aus, indem man intelligente Kleidung zur Verfügung stellt, die automatisch warnen, wenn es zu viel Hitze oder zu viel Gaskonzentration in der Luft gibt, die das Leben des Feuerwehrmanns gefährden könnten. Oder auch eine schnelle und intelligente Suche nach der Brandmeldezentrale eines Gebäudes, denn nicht immer weiß ja die Feuerwehr, wo findet sie sofort die Informationen zum Löschen des Brandes, wo der Brandherd ist. Solche Informationen könnten durchaus auch mit Hilfe von sensorgeschützten Entscheidungsanalysen Ihnen zur Verfügung gestellt werden und hier aufgrund der schnelleren Geschwindigkeit richtig am Einsatzort zu sein, durchaus auch Menschenleben und unter Umständen Sachschäden helfen zu retten, zu vermeiden. Prozessoptimierung. Wo ist der Notfall überhaupt? Wie kriege ich möglichst rasch die erforderliche Anzahl an Rettungskräfte an den Ort, wo sie gebraucht werden? Welche Spezialkräfte brauche ich? Wo sind diese Spezialkräfte? Kann ich diese Spezialkräfte auf Knopfdruck unter Umständen anfordern? Unter Umständen hilft mir sowas auch, große Menschenmassen dahingehend zu steuern, zu sagen, Achtung, dort vorne ist ein Brandherd, bitte begeben Sie sich rasch weg, das Haus könnte gleich einstürzen. Optimierter Ressourcenverbrauch, Einsatzplanung, Einsatzvorhersagen, intelligentes Einsatzlagezentrum, Apps und weitere Informationen, die für Feuerwehrleute direkt am Eingangseingang zur Verfügung ist, bis hin zum intelligenten Feuerwehrschlauch, der registriert, inwieweit der Schlauch, inwieweit das Wasser, was gespritzt wird, hilft, den Brand einzudämmen, es vielleicht auch Hinweise geben kann, wie noch gezielter zur Brandbekämpfung Feuer gespritzt werden kann, und bei komplexen autonomen Systemen, Steuerung von Menschenströmen bei Großereignissen und insbesondere auch bei Großschäden und der Einsatz von Roboter und Drohnen, insbesondere bei gefährlichen Rettungseinsätzen. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, ein sehr konstruktives Beispiel, wo solche Sachen Sinn machen. Wir müssen, das haben wir vor bei Fraunhofer Fokus, hier dann auch entsprechende Szenarien mal in die Realität umsetzen zu lassen und hier auch mal gucken, wie klappt das mit der Interoperabilität. Ich glaube, dass das eine der schönsten Stories ist, hier in dieses Thema pragmatisch mal einzusteigen und vor allem die Chancen aufzuzeigen. Gerichte, Justizverwaltung, da guckt man erstmal kritisch, was macht intelligente Dinge, was machen cyberphysikalische Sachen Sinn im Kontext von Gerichten. Die Gerichte, wir haben einerseits die Richter, wir haben andererseits die Justizverwaltung, die insbesondere mit dem Justizstrafvollzug zuständig ist. Hier macht es gerade mit Blick auf Gefangene, Verurteilte Sinn, diese in andere Formen unterzubringen, zu Hause unterzubringen, eine intelligente Fußfessel, Armbanduhr, Smartphone, welche Möglichkeiten auch immer, eröffnen hier neue Möglichkeiten, das wenige Personal, was da ist, hier vielleicht auch besser einzusetzen, hier Schwerpunkte zu setzen. Aber Gerichte sind auch zuständig für Register, für Grundbücher. Auch diese können unter Umständen erweitert werden, geöffnet werden, sollte dies politisch gewollt sein. Das ist derzeit nicht politisch gewollt. Man will hier insbesondere die Eigentümer vor zu viel Anfragen von außen schützen. Ich glaube aber, dass Register und Grundbücher in den kommenden Jahren stärker geöffnet wird. Und in dem Zusammenhang muss man sich einfach auch die Frage stellen, wo sind Anknüpfungspunkte, insbesondere im Kontext Internet der Dinge, Internet der Dienste. Der intelligente Richterarbeitsplatz, wie kann einem Richter die Informationen zur Verfügung gestellt werden, aufbereitet werden, die er braucht, um optimal zu arbeiten? Wie sieht ein Gerichtscockpit für Gerichtsverwaltung aus? Wie sieht ein Cockpit, eine Entscheidungsgrundlage, durchaus auch für die Mitarbeiter im Gefängnis oder in der Bewährungshilfe auf? Sensorgeschützte Entscheidungsanalysen, etwas, wo wir ja eher sehr kritisch gegenüber sind. Hier sind sicherlich Lügendetektoren zu erwähnen, die in anderen Staaten durchaus eine größere Rolle spielen, schon seit Jahrzehnten. Oder auch die intelligent reagierende Handfessel und Fußfessel. Ich hatte vorhin ja das Beispiel aus Hessen erwähnt. So etwas gibt es in den USA ebenfalls schon seit Jahren. Kontext Automation und Steuerung durch IT-Systeme eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, insbesondere Möglichkeiten der kollaborativen Zusammenarbeit von Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, hier gemeinsam an Fallakten zu fahren, hier vielleicht sehr viel früher auch auf Vergleiche zu kommen. Dadurch können sehr viele Prozesse im richterlichen Ablauf vielleicht früher Richtung Vergleich gesteuert werden. Bei den Urteilen meine ich nicht ein Urteil, was der Richter spricht, sondern das Dokument. Also der Beschluss sozusagen des Gerichts. Wie kann dieses Dokument sozusagen aufbereitet werden, dass es automatisch in der nachgeordneten Gerichtsverwaltung dann auch verarbeitet werden kann? Wie können sozusagen Urteile auch in Rechtsprechungsdatenbanken automatisch Weiterverwendung finden? Ebenso Strafbefehle, die ausgeführt werden. Wie kriegen wir dort elektronische Prozessketten hin? Wo macht das Sinn? Wo wären diese Dokumente sozusagen mit Intelligenz auszustatten? Wie können wir dadurch den Ressourcenverbrauch optimieren? Beispielsweise, um auch in kritischen Situationen Planungen so zu machen, dass die Gefängnisse nicht überbelastet sind. Man könnte hier im Prinzip auch Vorgaben machen, einrichten, dass Gefangene oder das Verurteilte Bewährungsauflagen auch einhalten. Und komplexe autonome Systeme, an die wir denken können, wäre der elektronische Rechtsverkehr, der bis 2020 in einfacher Form umzusetzen ist. Ich glaube, bis 2030, 2040 eröffnen sich hier noch sehr viel weitere Sachen. Ich denke hier aber auch gerne an einen Verbund elektronischer Handelsregister, nicht nur auf Landes- oder nationaler Ebene, sondern auf europäischer oder weltweiter Ebene. Formen eines intelligenten Gefängnisses, Formen einer intelligenten Bewährungshilfe, alles keine einfachen Lösungen, aber auch Sachen, über die wir sicherlich nachdenken sollten. Drittes Beispiel, weil es auch schön praktisch ist, weil es hier Landwirtschaft, Bauernhöfe mit Landwirtschaftsverwaltung verknüpft. Mal zu gucken, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her, die wir täglich essen, eine Herkunfts- und Erzeugungstracking, ein Produktionstracking, wie sauber sind die Verarbeitungsbetriebe, ein Liefer- und Handelstracking, ein Subventionstracking, Sachen, die zum Teil heute schon gelebt werden, Sachen, Projekte, die derzeit in Vorbereitung sind. Cockpits zur verbesserten Situationswahrnehmung, wer kriegt eigentlich welche Fördermittel? In welcher Höhe kriegen diese Leute Fördermittel? Ist die Vergabe der Fördermittel korrekt? Cockpits aber auch zur Bewirtschaftung von Feldern und für Ställe. Man kann hier sozusagen vielleicht sehr viel besser, optimierter IT-Unterstützung auch noch bieten für alle Farmer, für alle Bauern, für alle Züchter. Und man könnte im Krisenfall durchaus auch Krankheiten und Seuchen sehr viel einfacher überwachen und Hilfsmaßnahmen initiieren. Was wir schon seit mehreren Jahren längst haben, eine intelligente Kontrolle des Viehbestands mit Chips. Die kriegen kleine Chips ins Ohr und können auch aus der Ferne zum Teil registriert werden, wenn wir nicht auf Stellen sind, sondern auf Feldern, durchaus auch zu gucken, welche Düngemittel müssen wann ausgeschüttet werden, um eine optimale Ernte zu garantieren. Automation und Steuerung, wie sieht es aus mit Herkunftsnachweisen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen? Wo machen Lebensmittelkontrollen Sinn? Wie können wir die Anzahl der Lebensmittelkontrollen reduzieren, ohne die Wirksamkeit zu verlieren? Ganz im Gegenteil, die Wirksamkeit sogar noch verstärken. Wie stellen wir sicher, und da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe an Lösungen auch, die Bauern dabei unterstützen, einen optimalen Ernteertrag einzuzielen? Wann ist sozusagen der Punkt, wann wir am besten ernten? Wann ist der Punkt, Felder optimal zu bewirtschaften, Ställe optimal zu bewirtschaften, eine Nahrungsmittelversorgung auch in außergewöhnlichen Situationen sicherzustellen und die komplexen autonomen Systeme, der intelligente Bauernhof, der intelligente Stall, vielleicht der intelligente Wald, denken wir an die ganzen Forstwirte, intelligenten Liefer- und Wertschöpfungsketten und eine Fernveterinärversorgung. Sie sehen schon, da sind zwar auf der einen Seite agrarwirtschaftliche Punkte im Vordergrund und bei uns sind ja die meisten Bauernhöfe Privatwirtschaft und nicht staatlich, aber viele Überwachungskontrollaufgaben sind in diesem Bereich auch zu nennen. Das sind staatliche Aufgaben. Ich glaube, dass hier auch eine Menge an Verknüpfungen da ist und ich bin der Meinung, an diesen drei Beispielen einfach zu zeigen, da steckt viel Musik drin. Das, was ich Ihnen präsentiert habe, ist sozusagen ein erster Ausblick. Ich habe die Gelegenheit nutzen wollen, Sie ein bisschen mitzuführen. Ich glaube, dass das ein spannendes Thema ist für uns für die nächsten Jahre hier. Wir werden das vermutlich nicht nur am Lehrstuhl, sondern uns im Fachbereich aus ganz verschiedenen Perspektiven in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren intensiv bearbeiten. Ich bin aber auch gespannt auf die Impulse, die hier von Seiten der Studierenden und Mitarbeiter in dem Bereich kommen. Ich halte es für ein ganz, ganz spannendes Thema, ein Thema, wo sehr viel Gestaltungspotenzial ist und wo wir jede Menge Querdenker brauchen. Ich glaube, deswegen sind wir mit so einem Thema sehr, sehr richtig hier an der Zeppelin-Universität. Und ich freue mich hier eben auch, die Diskussion mit den Kollegen bei Fraunhofer Focus zu führen, die zwar in vielen Bereichen solche Themen schon andenken, aber sich bisher zu diesem Bereich noch nicht wirklich detaillierte Gedanken gemacht haben. Mit Blick auf wie viel Aufwand und Geld und Personal derzeit in der Industrie 4.0 gesteckt wird, bin ich der Meinung, da müssen wir von Verwaltungsseite dringend nachziehen. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Wir dürfen den Anschluss auch nicht verpassen. Es liegt an uns, was daraus zu machen. Aber jetzt stehen Fragen und Zeit für Sie zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten
Professor Dr. Jörn von Lucke beim Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.